Ein Geschenk Gottes, die Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott. Drei Gedanken möchte ich euch dabei auf den Weg gehen und glücklicherweise, da wir als Christen an einen trinitarischen Gott glauben, passt das mit den Punkten zufälligerweise genau hin, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und mein erster Gedanke ist, ausgesöhnt mit Gott, dem Vater. Wobei ich deutlich machen möchte, es geht jetzt gar nicht um männlich oder weiblich, sondern es geht um quasi eine übergeordnete Person und das ist in der Antike einfach von der Vorstellungswelt mehr der Vater als die Mutter. Die Verfasser der Bibel sehen durchgehend in unendlichen Texten zu ganz unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Schichten, sie sehen, dass es einen Bruch gibt zwischen Gott und den Menschen. Und der wird auf verschiedene Weise beschrieben, aber letzten Endes kommt es fast immer auf das Gleiche heraus. Im Schöpfungsbericht wird der Bruch darin beschrieben, dass Gott den Menschen alles gegeben hat und die Menschen kommen dazu, Gott zu misstrauen und ihren eigenen Weg zu gehen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass Gott wirklich es gut mit ihnen meint. Und deswegen essen sie die Frucht, von der sie denken, das ist die tollste Frucht von allen und wir dürfen nicht, Gott hat es uns verboten. Im Lukas-Evangelium beschreibt Jesus die Situation zwischen Gott, dem Vater und den Menschen von einem verlorenen Sohn, der zu seinem Vater geht und sagt, ich halte das hier nicht mehr aus, ich habe keinen Bock, ich nehme von dir das Erbe, also was du hast, nehme ich gerne. Aber dann mache ich mein ganz eigenes Ding und lebe mein ganz eigenes Leben. Und tatsächlich, der Vater lässt sich darauf ein, er zahlt seinen Sohn aus und sein Sohn macht sich auf den Weg und macht sein eigenes Ding. Auch an dieser Stelle ist sozusagen die Beziehung abgebrochen. Und die Beziehung zwischen Kindern und Eltern, wenn die Kinder größer werden, kann wirklich eine schwierige Sache sein. Und wir alle hadern wahrscheinlich unser Leben lang mit der einen oder anderen Sache. Manchmal sind es nur kleine Sachen, manchmal sind es größere Sachen, die wir mit uns rumschleppen, wo wir hadern mit unseren Eltern. Und manchmal können diese Schwierigkeiten so groß sein, dass wir unter Umständen auch tatsächlich die Beziehung abbrechen. Und jetzt geht es nicht darum, was Eltern alles falsch gemacht haben. Auf alle Fälle, sie machen ohne Ende Mist. Alle, die Eltern sind, wissen, gute Eltern sein wollen viele, aber es schaffen, weiß ich nicht, ob das überhaupt jemand packt. Aber jetzt aus dem anderen Blick, aus dem Blick der Eltern, des Vaters. Die Eltern, die erleben müssen, dass ihre Kinder einfach nicht verstehen, was wir als Eltern ihnen gegeben haben. Die es nicht wertschätzen, die es nicht haben wollen, die Wege gehen, von denen wir wissen, sie sind schädlich, aber sie wollen nicht auf uns hören und sie machen ihr eigenes Ding und wir können nur zugucken. Das ist die Grundkonstellation, die sich durchgehend durch die Bibel zeigt, als das Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und uns Menschen. Und dieser Bruch ist deswegen so fatal, anders jetzt als bei uns. Wir können ohne unsere Eltern gut leben, weil das Leben, das wir haben, haben wir von Gott bekommen. Das heißt, wenn wir uns also von Gott abtrennen, dann trennen wir uns von unserer Lebens- und Energiequelle ab. Und deswegen ist das ein viel fatalerer Schritt, sich von Gott zu lösen, als sich von seinen Eltern zu lösen. Es ist so ein fataler Schritt wie das Handy mit kaputtem Akku, was du von dem Ladekabel abziehst. Im ersten Moment denkst du, oh, ist voll. Aber mittags guckst du drauf und da siehst du, es ist schon im roten Bereich. Und alles, was du jetzt bräuchtest, wäre ein Ladekabel. Vielleicht hast du noch so eine Powerbank dabei, aber auch eine Powerbank wird nicht auf Dauer halten. Was du eigentlich brauchst, ist wieder diesen ursprünglichen Kontakt zum Ladekabel. Es ist vielleicht ein kleiner, dünner Vergleich, aber stellt euch Gott vor als das Ladekabel unseres Lebens. Und wir sind die mit dem Akku, der je nachdem, wie wir gelebt haben, länger oder weniger Lebensenergie enthält. Und Und irgendwann laufen wir leer und dann ist aus. Und das Einzige, was wir machen können, ist, zu diesem Ladekabel zu gehen und uns wieder anzuschließen. Und das ist gar nicht mehr so einfach, wenn es einfach einen Bruch gegeben hat. Wenn wir gar nicht mehr wissen, wo das Ladegerät ist. Ich meine, so ein Ladegerät, wenn du nicht drum kümmerst, weißt du nicht mehr, wo es ist. Und diesen Bruch, diese Kontaktsperre, dieses Loslösen, was für uns fatal ist, hat Gott selber wieder aufgehoben. Und das ist der erste Gedanke dieser Gemeinschaft. Gott stellt die Gemeinschaft zwischen sich und uns wieder her. Paulus beschreibt das so im 2. Korintherbrief. Wir als Gottes Mitarbeiter bitten euch auch, nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Also nicht das Ladekabel angucken, einstecken. Denn Gott spricht, ich habe dich zur rechten Zeit erhört und dir am Tag der Rettung geholfen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 49. Seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rechnung. Paulus erinnert uns hier daran, dass es essentiell wichtig für uns ist, in Kontakt mit Gott zu kommen. Und von Gottes Seite ist alles geklärt. Und deswegen bittet er die Menschen, doch in Kontakt zu Gott zu treten. Und Weihnachten ist das Fest, in dem wir diesen Kontakt zwischen Gott und Menschen feiern. Und weil Gott diesen Kontakt wiederhergestellt hat und wir in Gemeinschaft sind, deswegen feiern wir Weihnachten als ein Gemeinschaftsfest. Weil die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, ist eine Gemeinschaft, die uns genauso Sicherheit und Geborgenheit und Liebe gibt, wie die Gemeinschaft, die wir mit Menschen haben, die wir lieben und die uns lieben. Deswegen also der Hinweis an Heiligabend auf die Gemeinschaft. Denn die Gemeinschaft Gottes mit uns Menschen ist wiederhergestellt. Ja, jetzt habe ich als Bild so ein Kontaktkabel genommen. Jetzt ist die Frage im realen Leben, was ist das Kontaktkabel zwischen uns und Gott? Wie kann ich mit Gott wieder in Kontakt kommen? Und da haben, glaube ich, die christlichen Traditionen unterschiedliche Wege gefunden. Im Alten Testament wird das so beschrieben, wenn du über das Wort Gottes nachdenkst und über das, was Gott möchte, wie du dein Leben lebst, dann kommst du in Kontakt mit Gott. Und wenn du sozusagen in diesen Weg gehst, den Gott von dir möchte, dann bist du in Gemeinschaft mit Gott. Das heißt also, im Alten Testament findet man ganz viele Stellen, wo gesagt wird, es ist wichtig, dass du in der Bibel liest. Und ich bin so groß geworden, wenn du Christ bist, musst du morgens mindestens 15 Minuten, und das ist schon knapp gerechnet, 15 Minuten in der Bibel lesen, bevor du alles anders machst. Heute würde man sogar so radikal sagen, bevor du auf deinem Handy checkst, was über Nacht an Messages eingegangen ist, liest du in der Bibel. Also wirklich krass. Aber ich glaube, das hat sich heute ein bisschen geändert. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute und gefühlsmäßig würde ich sagen, so unter 30 oder so fängt das richtig volle Kanne an. Die würden sagen, ja, so eine richtige Zeit mit Gott, das ist jetzt nicht in der Bibel lesen, das ist Lobpreis. Ich mache morgens direkt die Lobpreismusik an und irgendwie oder so. Ja, das ist nicht so mein Ding, aber es ist eigentlich vollkommen egal. Es ist nur wichtig, dass wir in Gemeinschaft treten und Menschen erleben ja auch unterschiedliche Sachen in Gemeinschaft. Es gibt Leute, die gehen gerne in Gemeinschaft ins Kino. Würde ich nie machen, weil ich will ja den Film gucken und nicht von Leuten zugetextet werden. Es gibt Leute, die erleben sich in Gemeinschaft bei Sport. Es gibt Leute, die erleben sich in Gemeinschaft bei gemeinsamem Essen. Das ist, glaube ich, kulturell sehr weit verbreitet, Gemeinschaft durch Essen. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge, wie man Gemeinschaft erleben kann. Und genauso würde ich sagen, ist es auch mit Gott. Aber was überall das Gleiche ist, wir müssen uns dafür Zeit nehmen. Und wir müssen da sein. Wir müssen nicht mit halbem Ohr woanders hinhören. Okay, das war mein erster Gedanke. Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft an Heiligabend ist ein Symbol für die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Das zweite ist die Gemeinschaft mit Gott im Sohn. Gott hat diesen Zusammenschluss nicht von oben herab herunter geregelt. So wie ein König oder der Präsident, der einfach so ein Gnadengesuch von den Menschen unterschreibt, dann kommt da so ein Stempel drauf und dann haben wir Pardon und dann ist wieder gut zwischen uns und Gott. Sondern Gott ist Mensch geworden. Und das ist ja die zentrale Geschichte von Heiligabend. Gott ist Mensch geworden, das heißt, er ist aus der Ewigkeit, wie immer wir die auch uns vorstellen und definieren, in diese Welt gekommen als Mensch. Und wir nennen diesen Menschen Jesus Christus. Und er ist in dieser Welt gewesen und hat ganz normal als Mensch in dieser Welt gelebt, mit allem, was dazugehört. Was immer du dir vorstellen könntest, sehr wahrscheinlich war Jesus Teil davon. Pickel in der Pubertät. Ich bin mir sicher, Jesus war Teil davon. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihn auch einfach weggeheilt. So, geh weg, Pickel. Aber ich glaube nicht. Was auch immer. Er hat auch Stress mit seinen Eltern gehabt. Er hat versucht, Freiheit zu finden und seine Eltern haben gesagt, jetzt, du musst doch bei uns bleiben. Du kannst doch nicht einfach wegrennen. Aber Jesus hat nicht nur unter den Menschen gelebt, er hat auch unter den Menschen gelitten. Und er ist gestorben. Den Part, den wir eigentlich oft am meisten fürchten in unserem Leben, auch dieser Part gehörte zu Jesu Leben. Und er ist nicht gestorben an Altersschwäche, friedlich, sondern er ist gestorben an Gewalt, an Justizbetrug und an Hass. Und das beschreibt eine sehr berühmte Stelle im Johannesevangelium. Vielleicht habt ihr die bei irgendeiner Veranstaltung schon mal gesehen, wenn Leute ein Schild hochhalten, wo John 3,16 draufsteht. Nein, meine Predigt ist weg. Das wäre ja was gewesen, ey. Ja? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes beschreibt mit diesem Satz am Anfang des Evangeliums die Essenz der Existenz Jesu Christi. Und deswegen hat er den Blick auf Jesus, der in dieser Welt ist, und auf Gott, der durch Jesus Christus diese Gemeinschaft wiederherstellt. Und weil er den Blick auf Jesus Christus, den Menschen, hat, erwähnt er nicht ganz deutlich, dass Jesus Christus nicht ein Mensch ist, den Gott runtergeschickt hat, um den mal das Saure des Lebens spüren zu lassen, während Gott im Himmel Party macht, sondern er beschreibt das nur, weil Jesus in seiner Erzählung im Mittelpunkt ist. Wenn man das gesamte Bild anguckt, wenn du sozusagen rauszoomst aus dem Johannesevangelium, dann siehst du, Gott selber ist Mensch geworden und ist Jesus Christus. Das heißt, Gott hat nicht irgendjemanden etwas antun lassen, sondern er hat es selbst durchlitten. Aber diesen Teil von Gott, der uns in dieser Welt begegnet ist, den nennen wir Jesus Christus. Und Jesus Christus hat alles getan, um die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Und wenn du in Gemeinschaft mit Menschen kommen willst, die du nicht kennst, was musst du machen? Du musst mit ihnen Zeit verbringen, du musst sie kennenlernen. Du musst kennenlernen, wie das bei ihnen so läuft, du musst ihre Gebräuche kennenlernen, ihr müsst Teil von ihnen sein. Du kannst nicht einmal die Woche einmal kurz vorbeikommen und sagen, hey, hier bin ich, siehe, mitten unter euch. Und dann gehst du wieder in deinen goldenen Palast, sondern die Menschen werden dich als Teil ihrer Gemeinschaft erleben, wenn du wirklich mitten unter ihnen bist. Und das ist genau das, was Gott in Jesus Christus getan hat. Er war mitten unter ihnen. Der dritte Gedanke, und jetzt wird es noch krasser, Wohngemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gerade auch in der evangelischen Kirche, denke ich, manchmal haben wir schon so ein bisschen so ein Problem damit, was ist jetzt eigentlich der Heilige Geist und was macht er eigentlich den ganzen Tag? Stell dir einfach mal vor, du wohnst in einer WG. Es könnte eine WG sein, weil du mit Leuten zusammen wohnst. Es könnte auch sein, dass du eine Familie hast. Eine Familie ist im Grunde genommen ja auch eine WG, wo es aber meistens immer nur bestimmte Personen gibt, die aufräumen und die anderen nie. Wie auch in manchen WGs. Und du kommst also von der Arbeit nach Hause in deine WG und da lungert jemand im Wohnzimmer rum. Und der war die ganze Zeit bei dir zu Hause. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist lebt in uns. Und Paulus hat das natürlich schöner formuliert. Er hat nicht von WG und er lungert bei dir im Wohnzimmer rum geredet, sondern Paulus sagt das so. Wisst ihr das etwa nicht? Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wirkt. Gott hat ihn euch geschenkt. Nun gehört ihr nicht mehr euch selbst. Vielleicht merkt man so ein bisschen, dass der Paulus diese Sache gerade zitiert in einem Kontext, wo er die Korinther ermahnt. Er sagt, weißt du, wenn der Heilige Geist bei dir im Wohnzimmer ist, dann solltest du hin und wieder mal staubsaugen. Deine Pornosammlung solltest du vielleicht einfach in die Tonne kippen. Wie viel Alkohol du in deiner Bar haben willst, musst du auch überlegen. Und was für Sprüche du in deinem Wohnzimmer ablässt, musst du dir auch überlegen. Der Heilige Geist sitzt gerade neben dir und der denkt sich vielleicht, oh, da muss ich noch viel tun. Also, von daher, aber umgemünzt in unser heutiges Leben, der Heilige Geist wohnt bei uns, in uns. Für die Israeliten damals war das essentielle Bild der Tempel, weil da war die Vorstellung, da wohnt Gott. Deswegen sagt Paulus, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber es geht eigentlich darum, deutlich zu machen, wir sind die Wohnung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist bei uns. Das heißt, wenn du dich also fragst, wo ist Gott? Guck in dich selbst. Der Heilige Geist wohnt in dir. Das ist eine Nähe, die du durch nichts toppen kannst. Das ist eine Nähe, die ganz entscheidend ist für unsere Existenz. Und das ist die Gemeinschaft, die Gott uns geben kann, dass er mit dem Heiligen Geist in uns wohnt. Jetzt fragst du dich natürlich, was macht der Heilige Geist in meinem Wohnzimmer? Was macht der Heilige Geist in meinem Leben? Wofür ist er eigentlich da? Brauche ich den? Stört er irgendwie, muss ich den durchfüttern oder so? Wofür ist der Heilige Geist da? Das ist ziemlich komplex. Jesus beschreibt das in Wörtern, die ein bisschen schwierig zu übersetzen sind, weil sie in der damaligen Zeit viele Bedeutungen hatten. Aber der Heilige Geist, den beschreibt Jesus als jemand, der dich berät, der nach deinem Tag fragt und mit dir überlegt, wie der nächste Tag besser laufen könnte. Der, wenn du frustriert nach Hause kommst und am liebsten heulen könntest, der schon ein Taschentuch parat hat und der dich tröstet. Und der, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, dir auch mal sagt, hör mal, so geht das nicht weiter. Du musst da nochmal irgendwie dran arbeiten, das ist so nicht gut. Das heißt, stell dir den Heiligen Geist als einen WG-Bewohner vor, der 100% für dich da ist und hinter dir steht. Und der alles tut, was für dich gut ist. In dem Sinne, was du gerne auch hättest, aber auch in dem Sinne, was du vielleicht nicht so gerne hören möchtest. Und manchmal sind ja die Lehren, die wir von Leuten hören, die wir nicht so gerne hören, die unter Umständen in unserem Leben wichtig sein könnten. Deswegen ist es mit dem Heiligen Geist zusammenleben nicht ganz immer lustig, aber wir sind auf alle Fälle nicht allein. Wenn du nach Hause kommst, wenn du in die Stille kommst zu dir, bist du nicht allein. Der Heilige Geist ist bei dir. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Wir sind nicht allein, wir leben, wir können mit der Gemeinschaft, mit Gott leben. Wir können den Stecker ziehen und unser eigenes Ding machen, aber wir können auch in Gemeinschaft leben. Und wenn ihr mal ein Weihnachten erlebt habt, ich meine, vielleicht habt ihr das erlebt, vielleicht erlebt ihr das dauernd, wo wirklich Gemeinschaft ist und wo man froh ist, dass man sich einander sieht und wo man sich gegenseitig Sachen schenkt, die man auch gerne hat, und wo das Essen richtig gut schmeckt und der Braten nicht angebraten ist oder das vegane Essen nicht lapschig schmeckt oder so, sondern wisst ihr, so ein Heiligabend, wo sogar der Tannenbaum nicht nadelt, dann habt ihr eine Ahnung davon, was die Idee dahinter ist, dass Gott mit uns in Gemeinschaft lebt und dass die Ewigkeit eine Gemeinschaft ist, wo wir und Gott zusammen sind und wo sozusagen nichts mehr gestört wird. Und das ist unsere Aussicht als Christen für Heiligabend. Und deswegen hat Heiligabend auch eine Bedeutung, die größer ist als der 24. Dezember. Und deswegen empfinden Menschen auch manchmal an Heiligabend etwas anderes als an anderen Tagen, weil sie spüren, da ist eine Bedeutung, die größer ist. Das waren meine drei Gedanken zu dem Thema Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott.